Ihr seht das Bild mit dem Titel der heutigen Predigt, aber ihr seht ganz unten in der Ecke auch das Logo von Herzenssuche, unserem Jahresthema seit letztem Herbst. Und ich habe mal geguckt, was für eine Menge Arbeitsblätter da zusammengekommen ist. Da sind viele apologetische Themen dabei, ist der christliche Glaube nicht intolerant, Herz oder über Kopf war ein Thema, wo es um uns persönlich stark geht, begeistert beten, Heiliger Geist, Wissenschaft und Glauben, alles nur Wunschdenken, Realitätscheck, ich muss das nicht alles vorlesen. Die ganzen Blätter gibt es hinten immer noch, die kann man im Internet downloaden, auf Church Tools im Wiki kann man das nachladen. Und es gibt immer mal wieder Hauskreise oder Leute, die sich mit irgendeinem Thema immer noch beschäftigen und die dann mal nachfragen, gibt es die Predigt dazu noch? Ja, die gibt es noch, die ist nur nicht mehr öffentlich zugänglich, dann müsst ihr einfach bei mir anrufen und ich schicke euch den Link, sodass man selbst die vom letzten Jahr immer noch sich anhören kann und vielleicht zur Vorbereitung auch im Hauskreis mal danach schauen kann, was da auch gepredigt wurde dazu. Und angefangen haben wir, und das warst du, glaube ich, Klaus, mit Hoffnung verschenken und alle, die sich da eingeklinkt haben, haben sich viel Mühe gegeben, auch immer ein Arbeitsblatt dazu zu machen. Und es ist wichtig. Es ist sehr wichtig, weil mit dem, was wir uns in diesem Jahr vorgenommen haben und womit wir uns beschäftigen, machen wir einen ganz wichtigen Baustein dahingehend, dass wir als Gemeinde das, was wir mit Maiwehr auch im Herbst wieder versuchen, wirklich mit Leben füllen, dass wir Menschen zum Glauben einladen, dass wir sprachfähig über unseren Glauben werden. Hinter Herzenssuche merkten dann bald einige, da steckt eigentlich ein Thema. Und dann kam ja auch noch Dirk Arendt dazu, der Leiter unseres Praxisinstituts für Evangelisation. Spätestens da merkten die meisten, hey, hier geht's jetzt plötzlich um das Thema evangelistisch Leben als Gemeinde, missionarisch Leben als Gemeinde. Oh Schreck! Ich weiß noch, wie Dirk Arendt im Ältestenkreis und in der Leitungskonferenz, das war das Gremium für die, die das nicht kennen, wo wir mit den Diakonen, älteste Gemeindeleitung, mit den Diakonen zusammenarbeiten und er mit uns arbeitete und in den Rückmeldungen wurde sehr schnell deutlich, wie viele Vorbehalte eigentlich auch in den Herzen von langjährigen Christen und Gemeindegliedern und FEGlern oft bei diesem Thema ist. Vorbehalte gegenüber Evangelisation und den entsprechenden Veranstaltungen. Manchmal kann ich das auch nachvollziehen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass früher bei Evangelisation, wenn irgendwo ein Zelt war oder Pro Christ über Satellit übertragen wurde, bei der ersten Veranstaltung meistens die Christen erstmal alleine kamen. Weil sie gucken wollten, was geht da ab? Muss ich mich vielleicht, wenn ich da wirklich einen Freund mitbringe oder einen Nachbarn nachher entschuldigen oder fremdschämen? Und manche haben mit diesem Thema Evangelisation so ihre Not. Nicht nur wegen vielleicht negativer Erfahrungen, sondern manchmal auch, weil sie sich nicht dazu befähigt fühlen, Menschen wirklich vom Glauben zu erzählen. Und deshalb waren die Themen, die sich mit Apologetik beschäftigt haben, eigentlich ganz wichtig. Denn wir haben da lernen können, und es gibt noch genug Themen mehr, da haben wir lernen können, dass der Glaube durchaus begründet werden kann, ganz logisch. Erinnern Jürgen Spieß, diesen Mann, der früher bei der Studentenmission war und der hervorragend begründet als Historiker, warum man aus gutem Grund glauben kann. Und heute kommt, und das war zum Teil schon zwischendurch bei den Themen ja auch schon mal, ein Thema, das heißt von Argumenten zur Begegnung, wenn Jesus das Herz berührt. Was macht der Detlef Kühne denn da? Jetzt haben wir so viele Predigten gehört, apologetische Themen, Argumente bekommen für unseren Glauben, die für unseren Glauben sprechen und selbst vielleicht nochmal auch sicher gemacht haben, Mensch, ich habe da auch wirklich einen Grund zu glauben und ich kann das auch in Diskussionen vertreten. Und jetzt kommt er mit einem Thema, das geht ja wo ganz anders hin. Das geht plötzlich, wie auch einige Male zuvor schon, aber heute nochmal vertieft um das Herz. Und ich werde es festmachen an einer Begegnungsgeschichte, nämlich der von Jesus mit Philippus und dann von Philippus mit Nathanael und dann mit Jesus und Nathanael. Und da werden wir so ein bisschen was dran erkennen können, aber auch so ein paar grundlegende Themen nochmal, hoffe ich, heute verinnerlichen, verstehen. Damit wir verstehen, wie wir als Gemeinde, aber auch als Christen mit Menschen umgehen, die vielleicht für Argumente nicht mehr zugänglich sind oder für die das nicht der richtige Zugang ist. Ich lese uns mal aus Johannes 1, Vers 43 bis 51 den Text für heute. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Ich finde das immer klasse, wie der sagt: Folge mir nach, und dann gehen die Leute mit. Ob es da längere Diskussionen gab? Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Bevor ich auf den Text ein bisschen weiter eingehe und auch auf dieses tolle Bild, das der unterm Feigenbaum wohl saß, möchte ich einen kleinen Exkurs zum Thema Logik und Gefühle machen. Wie wir Entscheidungen treffen, ist nämlich nicht so einfach, wie das Juristen oder Ingenieure oder Mathematiker manchmal sehen. Es gibt so bestimmte Berufe, die ja sehr geprägt sind von logischem Denken, das geht auch gar nicht anders. Und die haben meistens so die Vorstellung, ich weiß noch, aus Gremiensitzungen, da sitzen ja auch manchmal auch in unserem Bund dann Juristen, und dann diskutierst du mit den Leuten und versuchst vielleicht reinzubringen den Aspekt, dass wir hier kein faktisches Problem haben, dass wir durch Abwägen dann lösen können und am Ende wie vor Gericht eine Entscheidung fällen können, sondern dass wir ein emotionales Problem haben. Dass Menschen vielleicht blockiert sind von Angst, von ihren Vorstellungen, von dem, was für sie wichtig ist und richtig ist, und das muss so sein. Man merkt schon, wie die Stimme mächtiger wird, die wird auch in Diskussionen dann mächtiger, weil man dafür was kämpft, was so logisch erscheint und in Wirklichkeit höchst emotional ist. Und als hättest du es gewusst, dass ich das mit reinbringe, das Bauchgefühl gewinnt. So war das auch, als wir ein Wohnmobil uns gekauft haben. Wir kamen mit zwei Autos nach Norderstedt, brauchten hier keine zwei Autos und überlegten, dann schaffen wir die ab und kaufen uns ein neues. Und dann fingen wir an. Und Sabine weiß das noch, wie ich aus dem einen und anderen Auto ausstieg. Und eigentlich wäre es logisch gewesen, das zu kaufen. Aber mein Herz sagte mir was anderes. Und je höher die Preise gingen und je mehr wir hätten dafür hinlegen müssen, für ein Auto, das auch mein Herz richtig erfreut hätte, so wie damals mein jüngster oder unser jüngster Sohn, so ein Fiesta ST, richtig Gas geben, richtige Sportskanone. Ne? Leider machte da mein Rücken nicht mit. Als ich den Probe gefahren bin, habe ich schon gespürt. Und je länger wir überlegten, umso mehr merkten wir, wofür unser Herz wirklich schlägt. Und das war, wenn wir alles Gesparte drauflegen und die Bausparverträge auflösen, ja, das Geld zusammen haben für das, was uns wirklich das Herz erwärmt, ein Wohnmobil. Und so eine Entscheidung, obwohl man ins Pasto gar nicht so viel wegfahren kann, die war eigentlich unlogisch. Das steht ganz schön oft rum, wenn nicht unsere Kinder es auch gerade mal nutzen. Eigentlich unlogisch, genauso unlogisch wie so einen alten Mercedes-Benz zu kaufen. Aber da ging uns unser Herz auf, als wir diese Dinge sahen. Wir machen unlogische Dinge, und beim Wohnmobilkauf war das besonders. Als Corona anfing, konnte man das wunderschön erleben. Leute kauften sich plötzlich ein Wohnmobil, weil sie nicht mehr fliegen konnten und reisen konnten. Und dann erinnere ich mich nicht nur einmal an Reportagen und Berichte daraus im Internet oder im Fernsehen, wie Leute dann so ein Wohnmobil gekauft haben und nicht das gemacht haben, was ich ihnen immer empfohlen habe. Mietet euch erstmal verschiedene Wohnmobile. Nein, sie haben schnell zugeschlagen. Sie mussten ja jetzt unbedingt noch Urlaub machen. Und dann sieht man, wie eine emotionale Entscheidung getroffen wird Und dann passiert das, was ich ganz unten geschrieben habe, wie dann nachträglich diese emotionale Entscheidung noch rationalisiert wird. Also wie man dann begründete, dass das eigentlich der richtige Kauf war, obwohl alle, die zuschauten, schon merkten, das war Mist, die Entscheidung. Wir sind da ganz vertrackst. Wenn es um Entscheidungen geht, ist es halt nicht so wie Juristen oder Menschen, die eher so vom Kopf her geprägt sind, so logisch zu denken und zu entscheiden. Wenn es um Entscheidungen geht, entscheiden wir uns halt doch viel emotionaler, wie das uns oft bewusst ist. Deshalb wissen das Marketingleute. Die sprechen das an, die sprechen die Emotionen an. Wo ich gerade bei Wohnmobilen war, da sieht man Fotos von einem Wohnmobil und drin die Lichter und es steht unterm Sternenhimmel und steht irgendwo frei in der Natur und dann ist das ein Camper, der noch nicht mal eine Toilette hat. Ahnt ihr, wo der Camper am Ende steht? Auf dem Campingplatz, weil es da ein Klo gibt und weil keiner gerne in den Busch geht mit dem Klappspaten. Aber das Bild spricht an alte Gefühle, alte Gedanken. Mensch, wie war das so schön damals, als wir mit dem VW-Bus durch die Welt gekarrt sind oder mit Mama und Papa. Und die Leute kaufen es und ahnen gar nicht, dass sie in den meisten Fällen dort, wo sie gerne stehen würden, ein Parkverbot haben und ein Übernachtungsverbot. Die Werbestrategen wissen das. Und einige wenigen Bücher, die ich aus meinem BWL-Studium behalten habe, waren Bücher über Marketing. Da habe ich so in den letzten Jahren wieder noch eins dazu gekauft. Und jetzt denkt ihr, das ist aber ungeistlich, oder? Nein, das ist zutiefst geistlich und es ist zutiefst menschlich, wenn wir überlegen, und das ist doch wichtig, wie wir die Botschaft, die über das Ende unseres Lebens und den Ausgang unseres Lebens entscheidet, auch klug verpacken und klug rüberbringen. Ich meine nicht so manipulative Dinge wie in dem Moment, dass vom Heiligen Geist, der jetzt kommt, gepredigt wird und dann wird hinten Fenster aufgemacht und vorne ein Fenster aufgemacht, damit ordentlich Durchzug ist und alle spüren das Wehen des Heiligen Geistes. So Manipulation meine ich nicht. Aber ich meine das Wissen darum, wie Menschen ticken und das Wissen darum, wie ich selber vielleicht ticke. Das ist wichtig. Deshalb sollten wir uns als Christen auch damit beschäftigen, wie Menschen Entscheidungen treffen, denn am Ende geht es darum, dass wir Menschen einladen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe schon mal irgendwann das Bild gebraucht, wir Christen sind ja manchmal wie so Staubsaugerverkäufer, gibt es ja heute selten noch, obwohl Vorwerk kommt, glaube ich, immer noch. Ne? Die klingeln an der Tür und dann erzählen sie einem, warum man dieses Produkt eigentlich braucht. Und stellt euch vor, so ein Verkäufer, der dreht sich dann, nachdem er alle Vorzüge des Produktes erklärt hat, um und geht. Und du stehst da und denkst, was soll das denn jetzt? Wollte der mir was verkaufen oder nicht? So ähnlich sind wir Christen manchmal. Wir erzählen was vom Glauben und bringen es am Ende nicht auf den Punkt. Laden nicht ein, eine Entscheidung zu treffen. Und die Leute stehen da und verstehen nicht, was gerade passiert. Und manchmal müssen wir auch lernen, warum es manchmal so schwierig ist, nämlich, dass manchmal Blockaden im Kopf sind. Der Nathanael, jetzt komme ich endlich wieder zum Nathanael zurück, der ist da ein schönes Beispiel dafür, für Skepsis. Ich habe ja vorher gearbeitet, auch für eine Unternehmensberatung, die EDV-Einführung in Firmen gemacht hat, 90er Jahre. Das war ein ganz schwieriges Thema. Da habe ich viele Leute gefunden, die im Büro noch den Karteikasten hatten und gleichzeitig aber mit dem Computer arbeiteten. Und meine Aufgabe war, denen zu helfen, Entscheidungen dafür zu treffen, mit dem Computer zu arbeiten, dem auch zu vertrauen und sich mit der schwierigen Materie anzufreuen und jetzt auch den Karteikasten mal beiseite zu lassen. Und nachher als Pastor habe ich so gedacht, das ist ja gar nicht so anders. Ne? Ich lade Leute ein, sich auf etwas einzulassen und darauf zu vertrauen, dass ihnen erstmal zutiefst zuwider ist oder komisch ist. Hä? Was ist das denn? Sonntags, jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, beten, sein Leben danach ausrichten, was die Bibel uns sagt, was Gott uns sagt. Das ist doch erstmal komisch. Und es könnte ja sein, da komme ich in eine Sekte. Viele, viele innerliche Blockaden sind da, wenn Menschen mit dem Glauben konfrontiert werden. Achtet mal drauf. Bei Nathanael war es, was kommt denn aus Nazareth Gutes? Das kann ja gar nicht sein, dass da was Gutes herkommt. Eine Blockade im Kopf. Und manchmal geht es schlichtweg auch bei solchen Themen wie Diskussionen um apologetische Themen oder so Glaubensthemen, Evolution oder Schöpfung und, ihr kennt so Themen, dass es einfach und schlicht um Rechthaberei geht. Und ich habe manche Diskussionen auch von mir selbst in Erinnerung, wo ich eigentlich nur auf Rechthaberei aus war, besonders in meiner eigenen Verwandtschaft. Und ich musste irgendwann erkennen, dass diese Rechthaberei-Diskussion, was richtig, was falsch ist, überhaupt nichts bringen. Über diese Schiene habe ich nie erlebt, dass jemand zum Glauben kam. Ich habe aber erlebt, dass wir immer lauter wurden. Meine Frau schon reinkommen musste und mich schief angeguckt hat. Was ist denn hier los, Detlef? Verrennst du dich gerade mal wieder in einer Diskussion, die nichts bringt und eigentlich nur Rechthaberei ist? Mit Rechthaberei erreichen wir Christen keinen Menschen. Heute, wenn Rechthaberei unsere Diskussion prägt, dann sind wir nicht mehr auf Augenhöhe unterwegs. Dann fühlt sich unser Gegenüber ganz schnell da. Und was machen Menschen heute? Halten sie das aus? Nein, sie gehen. Wir bleiben mit unseren tollen Argumenten am Ende alleine und haben nichts erreicht. Interessanterweise ist das oft ein Problem von Männern, so hier wie Nathanael, ne? Erstmal skeptisch, vorsichtig sein, auch die Rechthaberei ist immer wieder bei Männern ganz besonders da. Wäre ein tolles Thema, darüber auch zu predigen. Warum Männer so anders ticken? Und warum Männer oft später oder gar nicht zum Glauben kommen, während Frauen viel offener sind dem Glauben gegenüber? Achtet mal drauf, gibt es statistische Zahlen zu? Und man kann das auch begründen. Warum sind Frauen offener für den Glauben als oft Männer? Weil es halt beim Glauben nicht nur um Argumente geht, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, das Herz zu öffnen oder auch jemanden ins Herz zu schauen. Und dann möglicherweise eine Entscheidung des Vertrauens zu treffen, wo Männer immer noch in der Skepsis hängen, in ihrer Sachorientierung, in ihrer Abwägung und in ihrem Gefühl, bloß nicht sich irgendwie verletzlich zu machen, sich helfen zu lassen oder abhängig davon zu sein, dass man nicht alles im Griff hat, sozusagen zu lernen und sich abhängig davon zu machen, dass es einen Gott gibt, der mich rettet. Ohne Wenn und Aber und ich gar nichts dazu tun kann. Ich kann doch nicht mal damit angeben, wo wir letzten Sonntag eine Taufe hatten, dass ich mich habe taufen lassen, weil auch das ist letztendlich alles nur Geschenk und Gnade. Und die Männer, die auch heute noch in unserer Kultur geprägt sind, als Macher, als Leute, die nicht schwach sein dürfen, die sollen sich jetzt da taufen und untertauchen lassen. Die sollen zugeben, dass Gott in den Schwachen mächtig ist und dass man allein auf Barmherzigkeit und Gnade angewiesen ist. Das allein wäre ein hochinteressantes Thema, warum Männer so eine Angst davor haben, sich zu bekehren und es festzumachen. Angst davor, verletzlich zu werden. Angst vor Kontrollverlust. Und dann kommt immer gerne die Logik als Schutzschild. Da kann ich mich verstecken als Mann, hinter logischen Argumenten. Und da merken wir, dass die Apologetik Grenzen hat. Apologetik ist wie ein Reisekatalog, habe ich dann hier geschrieben. Er zeigt die Route und räumt vielleicht Zweifel aus. Aber niemand hat sich je in einen Reisekatalog verliebt, oder? Es ist toll, eine Reise vorzubereiten, zu träumen. Aber dann es live zu erleben, einmal am Nordkap zu sein. Okay, muss man nicht nochmal hin, ist eigentlich nichts los da oben, außer viel Wind und diese Kugel. Aber einmal auf den Lofoten oder einmal am Matterhorn. Einmal. Und dann erlebt man es. Das ist doch was anderes, wie sich nur in Gedanken damit zu beschäftigen, oder? Bei der Apologetik geht es um Fakten, es geht um Abwägung, es geht um Entscheidungen, was man für logischer hält. Es ist interessant, ich habe extra mal nachgeschlagen, es gibt kaum Autorinnen, Theologinnen, die sich mit Apologetik beschäftigen. Im deutschen Raum niemand, niemand Brauchbares, der sich als Frau, als Theologin mit Apologetik beschäftigt. Es gibt in den letzten Jahrzehnten so ein paar hauptsächlich englischsprachige Veröffentlichungen und diese Leute, diese Frauen, die sich mit diesem Thema der Glaubensbeweisführung beschäftigen, haben dann einen ganz anderen Ansatz, viel emotionaler, viel mehr auf Beziehung orientiert, nicht so sachlich. Und ich muss Ihnen recht geben, Sie haben eigentlich den besseren Zugang dazu. Sie haben den besseren Zugang. Ich erinnere mich, wie ich in der klinischen Seelsorgeausbildung, die ich schon im Studium begonnen habe, lernen musste, Predigten nicht nach, also waren viele Pastoren auch dabei und dann war die Gelegenheit, auch seine Predigt oder eine Andacht vor den anderen zu halten und dann Rückmeldungen zu bekommen, aber nicht zu meiner Exegese und zu meiner Didaktik, meiner Rhetorik, wie ich es rüberbringe, so rein formal oder ob ich alles im Text richtig durchdrungen habe. Nein, in der klinischen Seelsorgeausbildung ging es darum, eine Rückmeldung zu bekommen, was für Emotionen ich auslöse. Was passiert denn da beim Zuhörer? Merkt man meine Emotionen? Und ich weiß noch, wie die mich auseinandergenommen haben, weil ich, nachdem ich die Woche vorher meinen Vater beerdigt habe, nein, ich habe es nicht selber, aber ich war da und ich stehe da und halte eine perfekt geschliffene Predigt. Und da haben die mich auseinandergenommen und gesagt, wo bist du, Detlef? Wer bist du da vorne? Wir haben nichts von der Situation gespürt. Geht dir das gar nicht nah, dass dein Vater gestorben ist? Ja, Mist, natürlich ging mir das nah. Aber ich war auch so ein Mann, so geprägt von der Rolle. Und da kam ich aus der Rolle. Fast hätte ich mein Studium ein Jahr vor Studienende weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, das passt ja überhaupt nicht zu dir. Du bist nicht authentisch. Ich habe über ein halbes Jahr als Student nicht mehr gepredigt, bis ich das erste Mal wieder gewagt habe. Und das Dumme war, fortan konnte es passieren, dass nicht nur in Predigten, sondern besonders auch auf Beerdigung ich plötzlich Tränen in den Augen hatte. Mist, das wollte ich früher immer vermeiden. Aber sind nicht Tränen gerade bei so einem Anlass, auch in einer Predigt, manchmal das, was zeigt, dass unser Herz berührt ist? Komm und sieh. Das ist das Thema. Komm und sieh. Der Philippus lässt sich nicht auf theologische Diskussionen ein und er belehrt auch nicht den Nathanael oder seinen Freund oder wen auch immer, dass er falsch liegt und dass er völlig daneben liegt, sondern er lädt ein zu der entscheidenden Reise, die es gibt. Oh, wie oft bin ich in die Falle getappt, besonders, habe es vorhin schon gesagt, in meiner Familie, mich einzulassen auf diese Diskussion, diese Sachlinien. Und irgendwann habe ich zumindest bei einem in meiner Verwandtschaft gemerkt, der schafft das immer, mich auf diese Spur zu bringen und dann bin ich am Argumentieren hin und her und in Wirklichkeit hat das dann geschafft, dass ich ihm Jesus nicht bringe. Und irgendwann habe ich aufgehört, mit ihm mich über sachliche Dinge und Argumente zu unterhalten und habe relativ schnell immer gesagt, na, willst du mich wieder auf die Spur des Hin- und Her-Diskutierens bringen? Du willst ja nur, dass ich dir nicht mit Jesus komme. Boom, der saß. Die Argumente dienten wunderbar, diese Diskussion dafür, sich Jesus vom Leib zu halten. Typischer Mann, an den ich da denke. Und er hat mich oft in die Falle gelockt, weil ich doch zeigen wollte, dass ich recht habe. Mist, damit habe ich nichts erreicht. So kommen Menschen nicht zum Glauben. Aber wenn wir sie einladen, Jesus zu begegnen, wenn wir sie einladen, uns zu begegnen und dem, was Jesus in unserem Leben verändert hat, wenn sie merken, dass bei uns etwas anders ist, wenn wir es erlauben, dass sie in unser Herz hineinschauen dürfen, wenn sie merken, was für eine emotionale Geschichte eigentlich Glaube ist, ja, es ist hilfreich, durchaus auch Argumente entkräften zu können. Aber wehe davor, wenn das in so ein Hin und Her von Argumenten geht. Ich habe so im Nachhinein gedacht, vielleicht habe ich euch da ein bisschen auf die falsche Spur gebracht mit apologetischen Themen. Aber es ist ja nicht nur für Diskussionen zwischen euch und Familienangehörigen oder Bekannten oder Kollegen. Es ist auch für euch wichtig, dass ihr verstanden habt, ich habe einen guten Grund zu glauben. Aber für die Diskussion oder für das Menscheneinladen zu Jesus ist das immer nachrangig. Vordergründig geht es darum, einzuladen zu einer vertrauensvollen Beziehung. Und da geht es nicht um ein Bewerbungsgespräch, wo der Glaube sozusagen verteidigt oder fehlerfrei logisch bewiesen werden muss. Da schrecken wir uns ja sowieso oft davor zurück. Oh, was soll ich da jetzt sagen? Ich bin doch kein Theologe, ich bin doch kein Pastor. Da haben die meisten Angst vor, dass sie dann irgendwann an Grenzen kommen und nicht mehr mithalten können, wenn der andere auch noch belesen ist. Ne? Darum geht es nicht. Es geht um eine Einladung. Und zwar erstmal zu einer Beziehung zu dir selbst, aber dann auch zu Jesus. Es geht darum, dass wir unser Herz öffnen für Menschen. Deshalb auch Herzenssuche. Das Herz öffnen. Echte Beziehung geschieht da oder erst da, wo wir aufhören, uns zu rechtfertigen und das Herz öffnen. Echte Beziehung, das ist heute gefragt. Echte Beziehung. Wir können wunderbar in der Gemeinde alles am Laufen haben. Engagieren uns ohne Ende und haben überhaupt keine Zeit mehr für echte Beziehungen. Keine Zeit mehr, um Menschen zuzuhören. Keine Zeit mehr, um zu entdecken, womit sie sich beschäftigen. Da kommt dieses Feigenbaumbild in den Blick. Der Feigenbaum, das war der Ort, in der Sprache damals ein Begriff, ne? Unterm Feigenbaum, da saß man, um über Gottes Wort, über die Tora nachzudenken. Da saß man und meditierte oder sprach mit Gott. Da ging es um die tiefsten Sehnsüchte und vielleicht hat Nathanael da gesessen und gebetet und überlegt, wann kommt der Messias? Was sagt mir Gottes Wort dazu? Unterm Feigenbaum, da wurden seine tiefsten Sehnsüchte, ob religiös oder menschlich, offenbar. Und dann kommt ein Wort ins Spiel, hätte ich eigentlich noch eine Folie machen müssen, aber beim Herzöffnen ist das wichtig. Da kommt das Wort erkannte ins Spiel. Das ist ein griechisches und auch hebräisches Wort, im Griechischen ginosko. Adam erkannte Eva, kennt ihr alle, ne? Da geht es nicht nur darum, dass sie dann ein Kind zeugten, weil das dahinter steht, denken viele, da ging es um Sex, da ging es um Kinderzeugen. Nein, das Wort, das da steht im Hebräischen, da geht es um das Wesen des anderen erfassen. Es geht um Vertrauen, um etwas wagen. Später wird es im Neuen Testament gebraucht, ginosko, das griechische Wort, für die Beziehung zwischen Jesus und Gott, dass sie sozusagen wesensgleich waren, eine vollkommene Beziehung. Oder es geht um Jesus und seine Nachfolger, der gleiche Begriff auch da, wenn es heißt, ich bin der gute Hirte und kenne, ginosko, die meinen. Und die meinen kennen mich. Einladung, sich kennenzulernen. Einladung, das Herz zu öffnen. Einladung zu erzählen, was unsere Hoffnung ist. Einladen, Christus zu erkennen, der unsere Hoffnung ist. Zeit zu verbringen, zuzuhören, das ist der Schlüssel heute. Unter dem Feigenbaum. Jesus, so logisch der Glaube auch zu begründen ist, geht es nicht um Logik. Jesus, geht es darum, unser Herz zu erreichen. Gott geht es darum, unser Herz zu erreichen. Unter dem Feigenbaum, wo Jesus zeigen kann oder erkennt, was alles in uns ist. Dem zu begegnen, der weiß, was im tiefsten Herzen von dir und auch von allen Menschen, die der Heilige Geist dir vielleicht über den Weg schickt, eigentlich los ist. Dazu braucht man Zeit. Dazu braucht es Beziehung, Vertrauen, das wachsen muss. Habe ich diese Zeit als Christ für andere Menschen? Spüren Sie mir die Begeisterung für Jesus ab? Spüren Sie mir die Hoffnung ab? Spüren Sie mir ab, dass bei mir etwas anderes ist, auch wenn ich vielleicht sterbenskrank bin, trotzdem immer noch Hoffnung habe? Dass ich, egal in welcher Lebenssituation stecke, dass ich lebe zur Ehre Gottes und zur Ehre Jesu? Mache ich was anders? Bin ich anders? Nicht im Sinne von perfekt, sondern echt. Bin ich auch anders, wenn es um meine Fehler geht, um mein Versagen? Oder verstecke ich das, weil ich denke, oh, ein Christ darf ja nicht trauern, ne? Was war da mit mir los, dass ich meinte, eine Predigt halten zu können und nicht einen Buchstaben zum Tod meines Vaters zu sagen? Wer war ich da? Wer bist du da? Manchmal erlebe ich, dass Christen den Verlust seines lieben Menschen erleben und meinen, stark sein zu müssen, nicht weinen zu dürfen. Wir dürfen auch traurig sein, wir dürfen auch klagen. Aber wird dann deutlich, dass ich mit meiner Klage, mit meiner Trauer einen Ort habe, der mir da wieder raushilft? Dass ich trotz meiner Klage, trotz meiner Trauer getragen bin? Ein wichtiger Grundsatz, nicht nur für die Zeit vom Maiwe, eigentlich immer, wenn unsere Gemeinde eine Gemeinde sein will, die zu Jesus einlädt, dann geht es nicht primär um Debatten, sondern es geht um Herzen. Herzen gewinnt man nur, wenn man Begegnung wagt. Herzen gewinnt man, wenn man hier reinkommt und herzlich begrüßt wird. Herzen gewinnt man, wenn Menschen hier beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst Zeit haben. Herzen gewinnt man, wenn sie sogar mehr als Zeit haben, vielleicht sogar helfen da, wo Hilfe notwendig ist. Viele Menschen, die hier in den letzten Jahren und gerade in den letzten Wochen zu uns gekommen sind, schildern mir, dass wir so eine Gemeinde sind, dass sie sich willkommen fühlen, gesehen fühlen, dass ihnen in den Gottesdiensten das begegnet, was ihnen etwas sagt und bringt. Dass es hier nicht nur um uns selber geht, sondern wirklich um das Anliegen Jesu, dass er Herzen erreichen, Herzen trösten, Herzen neu ausrichten will. Nur in der Gegenwart Jesu werden Menschen wirklich verwandelt. Das kann ich nicht machen, das könnt ihr nicht machen, das kann keiner machen. Wir müssen Menschen einladen, Jesus kennenzulernen. Warum habe ich die Folie eigentlich an der Stelle nochmal drin? Ach so, wegen der Frage, wer bist du eigentlich? Bist du eher die linke Spalte, Kopfebene, Argumente oder wagst du auch die rechte Spalte, die Herzensebene? Ne? Beziehungen aufbauen, Vertrauen schenken. Oder geht es in deinem Christsein immer noch, oder wenn du dein Christsein nach außen offen lebst, um Recht behalten, Debatten gewinnen? Bist du ein Türsteher, der Voraussetzungen prüft? Erlebt man ja manchmal, wenn Leute neu in Gemeinde kommen. Darf der oder die sich taufen lassen? Darf der oder die hier schon aufgenommen werden? Was ist denn noch mit dem und jenem, was da im Leben noch schiefläuft? Na super, wenn die Kriterien für uns alle gelten, dann dürften wir auch alle die Gemeinde wieder verlassen, wenn wir erst fromm und perfekt leben müssen. Wirkung räumt intellektuelle Hürden ab, das ist schön. Aber die rechte Spalte gefällt mir irgendwie mehr, oder? Entzündet Liebe und schenkt Verwandlung. Zu welcher Spalte möchtest du gehören, auch zukünftig? Und eine vorletzte Folie, ganz kurz. Schritt in die Praxis. Es gibt nicht nur wieder ein Arbeitsblatt dazu, das ihr mitnehmen könnt, das man im Internet auch findet oder in Church Tools. Die Konsequenz aus diesen Überlegungen ist ja, du musst jetzt nicht jedes Arbeitsblatt und jedes Thema auswendig lernen, damit du auf alles eine parate Antwort hast. Ne? Du musst nicht auf jede Frage sofort antworten können. Ich werde das nie vergessen, die alte Dame, die junge Vietnamesin mit ihrem Sohn in unsere Gemeinde schleppte, die gefragt wurde von ihr, warum bist du so lieb zu uns, Oma? Sie hatte sozusagen den Oma-Part in ihrem Haus für diese Vietnamesin übernommen. Und da hat sie nur gesagt, ja, weil ich Jesus gefunden habe. Sie war vor einigen Wochen getauft worden oder einigen Monaten. Ja, was heißt das denn? Ja, da tat sie schwer, aber sie wusste ja, dass es eine Gemeinde gibt und einen Pastor, der vielleicht dieser jungen Vietnamesin hilft. Ich muss nicht auf alles Antworten haben. Selbst ich hatte nicht die Antworten für diese Frau. Aber ich wusste von einem vietnamesischen Pastor in unserem Bund, der eine Freizeit macht. Und da haben wir sie hingeschickt. Und sie kam zum Glauben. Und es war nicht Detlef Kühne, der das Entscheidende eingeleitet hatte, sondern die Oma, die alte Frau, die ihr Herz geöffnet hat. Räume öffnen. Erleben Menschen bei dir, was Glauben bedeutet? Durch Gemeinschaft, durch ehrliche Begegnung und dein Leben? Und siehst du diese Menschen, wie auch Jesus sie sieht? Herzenssuche ist ein Thema, wo wir auch unser Herz prüfen müssen. Da Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du jahrelang oder wieder 3, 4 Jahre, wann hatten wir das letzte My Way, 2 Jahre her, 2 Jahre dich bei deinem Nachbarn oder deinem Kollegen nie mehr richtig intensiv gemeldet hast, nicht wirklich gefragt hast, wie es ihm geht, ihn nicht einmal zum Grillen eingeladen hast oder an die Planschertonne hier wie Dirk Arendt da, wo sie zusammen grillen in der Nachbarschaft, egal. Und dann kommst du diesen September und lädst ein wieder zum My Way. Und was wird das Gegenüber denken? Aha. Wieder eine Aktion, um Leute zu fangen. Dem bin ich gar nicht wichtig. Zeig den Menschen, dass sie dir wichtig sind. Und halte das auch durch, wenn dein Gegenüber erstmal sagt, nee, ist nicht so meins mit dem Glauben. Nee, sehe ich anders. Nimm teil an den Sorgen, an der Freude und entdecke die Sehnsucht auch deines Gegenübers. Im Arbeitsblatt wird das nochmal ein bisschen praktischer auch. Und dann gilt das, was, ich glaube, ich muss es weiß machen, ne? Jesus sieht dich. Das gilt für dich genauso wie für jeden Menschen, den wir einladen zur Begegnung mit Jesus. Er kennt deinen persönlichen Feigenbaum, deine Sehnsucht, deine Fragen und dein Herz. Und das gilt auch für die Menschen, die er uns vielleicht auf den Weg schickt. Haben wir Zeit dafür? Ich hoffe es. Amen. Herr Jesus, danke, dass du einlädst uns zu einer Beziehung. Du willst unser Herr, unser Heiland, unser Freund, unser Bruder sein. Du bist mit den Emmaus-Jüngern mitgegangen auf ihrem Weg, auf ihrem falschen Weg, so lange, bis sie erkannten, wer du bist, wer du warst, wie ihr Herz wieder brannte. Mach uns zu solchen Menschen. Mach uns zu Menschen, die deinen Blick auf andere Menschen haben, deine Hoffnung in ihrem Herzen und durch deinen Heiligen Geist auch erkennen, wann es dran ist, für Menschen Zeit zu haben, zuzuhören, Anteilnahme, Liebe, Hilfe zu geben. Du lädst ein zu einer Beziehung. Du lädst ein dazu, dass Gott unser himmlischer Vater wird, unser Vater. Dass gottlose Menschen Gott finden und Hoffnung für ihr Leben, Hoffnung über den Lebensabend hinaus, Hoffnung für die Ewigkeit, Hoffnung inmitten von Scheitern, Not und Krankheitsnot, Hoffnung, die größer ist und Freude, die größer ist, als man es jemals in dieser Welt finden kann, weil es von dir kommt, unserem Herrn, unserem Heiland, unserem Retter. Und zu dir wollen wir einladen. Lass uns auch einladend leben, persönlich wie als Gemeinde. Amen.